Wir sind ja mitten im Advent. Und Advent heißt auf Lateinisch Adventus und übersetzt könnte man das sagen wie, oder mit Ankunft, die Ankunft des Herrn. Wir feiern das seit 2000 Jahren, dass Gott selbst in die Welt gekommen ist. Und was mich immer wieder so fasziniert ist, wenn ich mal zurückschaue und sehe, was für Geschichten seit 2000 Jahren Gott im Leben von Menschen geschrieben hat. Spektakuläre Geschichten, weniger spektakuläre Geschichten, aber alle Geschichten sind einzigartig und total bedeutungsvoll. Und es ist so ein Vorrecht zu wissen, dass Gott in meinem Leben ist, dass er wirken möchte. Und nur um es heute Nachmittag nicht allzu gemütlich werden zu lassen, unser Auftrag ist es, von dem zu zeugen, wie wir Gott in unserem Leben erlebt haben. So, was bringt das Wirken Gottes, wenn niemand davon erfährt, oder? Nicht viel. Es ist schön und Gott schenkt das ja auch. Aber unser Auftrag ist es, weiterzugeben. Und genau das möchten wir heute Nachmittag tun, beziehungsweise uns anschauen, wie wir auf eine einfache Art und Weise, ziemlich unspektakulär und trotzdem spektakulär, in 3 bis 5 Minuten unser Lebenszeugnis weitergeben können. Denn manchmal schenkt Gott uns eine offene Tür im Gespräch und dann ist es gut, als Christ bereit zu sein, das Evangelium zu verkünden, bereit zu sein, mein Lebenszeugnis weiterzugeben. Ich finde das so stark, was Paulus ganz am Ende in der Apostelgeschichte sagt, 26:22. Da bekennt er, aber Gottes Hilfe habe ich erfahren von Anfang an bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. Diese Worte sprach Paulus 25 Jahre, nachdem er zum Glauben kam, als er vor König Agrippa II. Stand und sich für seinen Glauben rechtfertigen musste. Es waren Jahre eines mühevollen Lebens mit Feinden und Gefahren, aber Paulus, das sehen wir durch die Apostelgeschichte hindurch, hatte nie aufgegeben. Er hat nie gezögert, er ist nie von seinem Auftrag abgewichen. Und ich finde, am Ende meines Lebens zu bekennen, Gott, du warst jeden einzelnen Tag meines Lebens bei mir. Und mein Auftrag ist genau das zu bezeugen und das zu verkündigen. Wir sprechen über unser Lebenszeugnis. Und die Frage ist, wie können wir unser Lebenszeugnis weitergeben? Mit was beginnt das? Folgende Begebenheit zeigt den kraftvollen Weg der Verkündigung. Gedanklich befinden wir uns hier im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Dort lesen wir von der Begebenheit, dass Johannes der Täufer mit 2 Jüngern zusammenstand und dann lief Jesus vorbei. Johannes der Täufer verwies auf Jesus mit den Worten, seht, da ist das Opferlamm Gottes. Die 2 Jünger gingen Jesus nach. Er drehte sich um und fragte sie, was sucht ihr? Und sie fragten ihn, Meister, wo wohnst du? Und er sagte zu ihnen, kommt und seht. Und sie gingen mit ihm nach Hause, wo immer das auch war, und sie verbrachten den ganzen Tag miteinander. Und ich finde es so stark. Dieser Bericht in Johannes 1 beginnt mit der Grundlage unseres Glaubens. Johannes der Täufer bekennt, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Das ist unser Fundament. Das Zentrum unseres Glaubens ist Jesus Christus, der lebt und erfahrbar ist. Und dieser Jesus lädt die ersten Jünger dazu ein, mit ihm zu gehen. Kommt und seht. Sie verbrachten den ganzen Tag miteinander, lernten von ihm, haben seine Barmherzigkeit, seine Kraft, seine Güte erlebt. Das heißt, die allererste Erfahrung, die die Jünger mit Jesus gemacht haben, war nicht die Erfahrung der Arbeit, sondern die Erfahrung der Beziehung. Die Erfahrung, dass ein Gott ist, der nicht meine Leistung will, sondern in erster Linie mich will, mein Herz will, Beziehung mit mir leben will. Und er möchte, dass ich verstehe, was er durch mich, durch mein Leben bewirken möchte. Und ich glaube, genau das ist auch ein dynamischer Schlüssel für die Evangelisation, die Begegnung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. In der Gegenwart Gottes erfahren wir, dass Jesus nicht nur in mein Leben kommen möchte, sondern Überraschung, er möchte auch in das Leben von anderen Menschen kommen, durch mich. Das ist der Auftrag, das ist die Botschaft. Und der Botschaft dürfen wir uns widmen. Und schaut mal, was dann passierte. Dann heißt es später, einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon und er sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und es hört mal, der letzte Satz. Dann führte er ihn zu Jesus. Ist es nicht stark? Die ersten Jünger konnten die Begegnung mit Jesus einfach nicht für sich behalten, sondern erzählten sofort Petrus davon. Und war es für sie dann schwer, Petrus zu Jesus zu führen? Nein, oder? Ganz easy. Und ich glaube, genau so soll es auch in unserem Leben sein. Also jede Art der Verkündigung beginnt mit der Gemeinschaft, beginnt aus der Beziehung zu Jesus. Und so hat mal jemand so schön gesagt, an Gottes Herz dran zu sein, bedeutet an den Menschen dran zu sein, denn Gottes Herz ist bei den Menschen. Ich finde das so stark. Also drei Schlüssel für eine kraftvolle Verkündigung nach Johannes 1. Erstens, du begegnest Jesus, dem Sohn Gottes. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Du lebst in der Beziehung und aus der Beziehung zu ihm. Zweitens, komm und sieh. Du lernst Jesus kennen. Und drittens, du führst andere zu Jesus. Lasst uns mal zu unserer Lebensgeschichte kommen. Die einen sagen Zeugnis, die anderen sagen Gott erlebt Bericht, die anderen sagen Lebensbericht. Eine junge Generation sagt irgendwie Praise Report. Du kannst dir irgendwas aussuchen. Ich sage Lebensbericht oder Gott erlebt Bericht. Wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst über Jesus, über dein Leben, über deine Lebensgeschichte, über die Spuren, die Gott in deinem Leben hinterlassen hat, was ist da wichtig? Das Erste ist immer wieder herauszufinden, wo mein Gesprächspartner steht und was mein Gesprächspartner braucht. Vor 3 Wochen oder 4 Wochen war es, glaube ich, haben wir uns die Frau am Jakobsbrunnen angeschaut. Jesus sieht einen ganz zentralen und wunden Punkt in ihrem Leben. Sie hat 5 Ehemänner gehabt und mit dem 6. Mann lebte sie nicht in einem Eheverhältnis. Und Jesus sieht jetzt also diesen Punkt und er spricht diesen zentralen Punkt in ihrem Leben an, ohne sie zu verurteilen, ohne moralisch zu werden. Er sieht ihren Lebens- und Liebesdurst und wir sehen, dass die Frau total berührt ist. Und so gilt es immer wieder zu realisieren, dass Menschen, die Gott uns in unsere Umgebung gestellt hat, ob es jetzt im Verein ist, ob es in der Nachbarschaft ist, ob es auf der Arbeit ist, an ganz unterschiedlichen Punkten ihres Lebens stehen. Es kann sein, dass der eine mega Probleme hat oder finanzielle Schwierigkeiten. Ein anderer hat vielleicht keinen Frieden mit Gott. Jemand anders hat keine Gewissheit vom ewigen Leben und plagt sich mit Schuldgefühlen. Ein Jahr bevor ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich so ein mega Schuldproblem. Ich konnte das nicht als Schuld definieren in meinem Leben. Es war so eine Last, aber es war totale Schuld in meinem Leben da. Und so ist Jesus mir begegnet und Menschen so oft in ihrer Not begegnet. Er hat einfach gesehen, an welchen Punkten sie stehen und er hat immer wieder an diesen Punkten angeknüpft und ist in seiner Liebe, auf seine Art und Weise, auf seine wertschätzende Art und Weise darauf eingegangen. Und es gilt zu wissen, dass Jesus auch heute noch in der Lage ist, Menschen zu heilen, zu befreien und Menschen zu begegnen. Wisst ihr, jeder Mensch stellt sich bewusst oder unbewusst im Leben, im Laufe seines Lebens, wenn er nicht allzu abgelenkt ist, folgende Fragen. Wer bin ich eigentlich? Kennst du diese Frage? Ich habe mir die als Jugendliche öfters gestellt. Wo komme ich her? Warum bin ich eigentlich hier? Und wo gehe ich eigentlich hin? Und wenn du mit Menschen sprichst, die Jesus nicht kennen, ist für sein oder das Gespräch ganz wichtig, dass du nicht gleich diese Fragen beantwortest, sondern stärker darauf eingehst und das Verlangen in ihm hält, das will ich auch einfach zu verstärken. Und das tust du immer in erster Linie, indem du Fragen stellst. Also es ist ganz, ganz einfach, immer wieder Jesus, Jesus, Jesus zu antworten, aber das ist zu plump, es ist zu einfach. Wenn wir Fragen stellen, dann kann eine Frage dabei helfen, dass Leute nochmal ganz anders nachdenken. Wenn mich jemand fragen würde, Kevin, was ist der Sinn des Lebens? Dann würde ich nicht gleich sagen, ja, Jesus, obwohl ich weiß, dass Jesus der tiefere Grund und der Sinn meines Lebens ist. Ich würde ihm die Frage stellen beispielsweise, hey, wie sieht eigentlich ein perfektes Leben für dich aus? Wie müsste dein Leben sein, dass du sagst, es ist perfekt? Oder wenn du dir alles wünschen könntest und du würdest es bekommen, was wäre es? Mit diesen Fragen träume ich mit dem anderen. Ich führe ihn einfach auf so ganz tiefe Ebenen der Sehnsüchte. Und wenn wir darüber träumen, wenn wir darüber sprechen, kann ich wunderbar einhaken. Aber sofort immer mit diesem Jesus zu kommen, das kann wie so eine Keule sein und das Gespräch oder dein Gesprächspartner ist erstmal dicht. Das heißt, finde heraus, wo der andere steht und verstärke dieses Verlangen in seinem Herzen, Das will ich auch. Ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und so ging es mir, ich habe es gerade eben erwähnt, hey, so eine Frau ist jahrelang an mir dran geblieben und so ein Jahr bevor ich zum Glauben gekommen bin, wuchs in mir immer stärker dieses Verlangen, ich muss irgendwie mein Leben in Ordnung bringen vor Gott. Und es war eine Frau, die dran geblieben ist und mich einfach nicht totgelabert hat mit diesem Jesus, sondern sehr, sehr wertschätzend und sehr, sehr offen auf mich eingegangen ist. Unsere Lebensgeschichte, unser Praise Report ist so wichtig. Ich sage euch auch, warum er so wichtig ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Grund, warum wir nicht schweigen sollen, ist, weil Gottes Geist auf uns kam und die erste Vorzugsweise, wie Gottes Geist wirkt, ist, indem er uns befähigt, Zeuge zu sein. In erster Linie Zeuge zu sein von dem, wie wir Gott in unserem Leben erlebt haben. Erzähle, wie du Gott erlebt hast und wie Jesus dein Leben verändert hat. Nochmal, unsere Geschichte, egal was wir erlebt haben, ist etwas Einzigartiges und Bedeutungsvolles. Und persönliche Geschichten, wenn wir sie authentisch und echt erzählen, da hören Menschen immer gerne zu. Wir kennen das, wenn ein Prediger vielleicht mal ganz ehrlich und offen, authentisch erzählt. Wir sehen es in einer Talkshow, wenn man das heute überhaupt noch kann, in einer Talkshow, offen und ehrlich sein, dann berührt es Menschen, wenn Leute aber sehr, sehr authentisch aus ihrem Leben erzählen. Erzähl deine Lebensgeschichte auf eine interessante Art und Weise, nicht langweilig und verwende bitte keine Wörter, die ein Außenstehender nicht versteht. Wie beispielsweise, wenn ich mit jemandem spreche, der Jesus nicht kennt, oh, dann habe ich mich so gesalbt gefühlt und als ich mal verstanden habe, dass das Blut Jesu für mich floss, dass er für mich geschlachtet wurde, der denkt, ich bin Metzger oder sowas. Ja? Also echt cool down, eine Sprache angewöhnen, die weg kein Kanaanäisch ist, sondern irgendwie, ich fand es echt mal cool, am Anfang meines Glaubenslebens habe ich mal den Satz gehört von dem Prediger, der gesagt hat, hey, Gottes Ziel ist es, aus uns normale Menschen zu machen. Irgendwie Christ sein bedeutet irgendwie normal werden, nicht irgendwie abgespaced. Und ich fand es immer ganz cool, was auch immer normal ist. Aber ich glaube, wir alle haben davon eine Ahnung oder eine Sehnsucht, ein bisschen normal zu sein. Jede persönliche Lebensgeschichte ist einzigartig und wichtig. Genauso wie volle Batterien im Mikro. Ja, jede Lebensgeschichte ist einzigartig. Schaut mal, es gibt ja so dramatische Bekehrungsgeschichten. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich mal die Geschichte von Barry Mason erzählt, ein ehemaliger Rockerboss der Hells Angels, also ein richtig übler, dunkler Typ, der sehr, sehr spektakulär zum Glauben kam. Und dieser Mann schafft es auf die ganz großen Bühnen dieser Welt und alle Leute kommen, der zieht echt Leute an. Aber solche Geschichten lassen überhaupt keinen persönlichen Bezug zu, oder? Ich meine, wer von uns ist Rockerboss bei den Hells Angels? Einer streckt da hinten. Spaß, alle drehen sich um. Auf der anderen Seite, wenn du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist und keine dramatische Bekehrung erlebt hast, kann gerade die Geschichte bestimmte Menschen berühren. Aber nochmal, es ist immer wichtig, dass wir dabei die Geschichte echt ehrlich und authentisch erzählen. Ein Beispiel. Mein Bruder, ich glaube, das war 2008 oder 2009 im Sommer, war mit How to Go, das ist so eine Evangelisationsorganisation in Köln bei so einem Evangelisationstraining. Eine Woche lang waren sie auch auf der Straße und haben Leute evangelisiert. Und er hat im Team so eine junge Frau, die christlich aufgewachsen ist und immer wieder gesagt hatte bei dem Training, nein, ich kann nicht auf die Straße, meine Lebensgeschichte ist total langweilig. Ich bin so eine kleine christliche graue Maus unter vielen grauen Mäusen. Also was habe ich schon anderen Leuten zu erzählen? Ich habe keine spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Also irgendwann bin ich mal zum Glauben gekommen, weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Sie wurde aber durch das Training ermutigt und ich finde, wir sollten das trainieren, wir werden es gleich sehen, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn wir es trainiert haben, sind wir viel freier und können das eben auch sehr spontan tun. Sie entscheidet sich aber auf der Straße mit jemand anderem, ihren Glauben zu bezeugen, und zwar einer jungen Frau gegenüber. Diese junge Frau war nicht gläubig und die Eltern waren Hotelinhaber. Und diese junge Frau kommt zum Glauben, geht nach Hause, erzählt ihren zwei Schwestern und ihren Eltern das Evangelium, was sie erlebt hat. Und auch die kommen zum Glauben. Und die Folge war, dass daran das Hotel wurde, so ein christliches Hotel, in der sie regelmäßig Evangelisationsveranstaltungen abgehalten haben. Hunderte von Menschen kamen zum Glauben durch das unspektakuläre Zeugnis einer jungen Frau, die dachte, mein Lebenszeugnis ist doch total langweilig. Wenn du christlich aufgewachsen bist, bitte werte nicht dein Lebenszeugnis, die Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat, in spektakulär, wenig spektakulär oder nicht. Es ist allein Gottes Sache, was er aus deiner Lebensgeschichte macht. Nein, halt, nicht aus deiner, aus seiner Geschichte, die er in deinem Leben mit dir geschrieben hat. Gott gewichtet das ganz anders und ich fand es eine so interessante und starke, ermutigende Geschichte. Jede Geschichte kannst du stinklangweilig erzählen oder auch hochinteressant. Nochmal, die Frau, die mich zum Glauben geführt hat, die ist auch christlich aufgewachsen, aber die hat von einem Gott erzählt, der Beziehung mit mir leben möchte. Die hat so begeistert davon erzählt, dass ich immer wieder dachte, okay, ich habe keine Ahnung, wo dieser Gott ist und wie ich in Kontakt mit diesem Gott komme. Aber hey, wenn ich mit dem leben könnte, das würde sich schon echt cool anhören. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist deine Vergangenheit nicht so interessant wie deine Gegenwart oder ein Teil deines Lebens. Und aber wenn du jetzt nicht so was Spektakuläres erlebt hast, du erlebst doch Jesus heute, oder? Also wenn du dein Leben lang die Ausrede benutzt hast, ich bin christlich aufgewachsen und habe keine spektakuläre Lebensgeschichte, dann mag das sein. Nochmal, sie ist nicht uninteressant, aber du erlebst doch Jesus heute, oder? Oder auch nicht? Also ich habe eine uninteressante Lebensgeschichte, das ist eine Ausrede, das gilt nicht. Wir können Gott heute erleben, an jedem Tag unseres Lebens. Und das sollen wir verkündigen. Das sollen wir weitergeben, nichts anderes. Nochmal, du und deine Geschichte sind einzigartig. Du hast den Heiligen Geist empfangen, um Zeuge zu sein. Und in diesem Bewusstsein sollen wir unsere Lebensstories weitergeben. Und wenn du deine Geschichte erzählst, bitte übertreibe nicht. Glorifiziere nicht deine Vergangenheit. Übertreib nicht. Beispielsweise, ich habe das, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich auf einer Evangelisationsveranstaltung, das war in Stuttgart damals, auf dem Schlossplatz, da waren abends hunderte von Leuten da, ich habe sie angelogen. Wisst ihr mit was? Indem ich den Leuten erzählt habe, ja wisst ihr, früher, da hatte ich so ein ganz, ganz tiefes Loch in meinem Herzen, so ganz tiefe Sehnsüchte, aber heute mit Jesus sind sie alle ausgefüllt. Da muss man aufpassen, wenn man es erzählt, dass einem keine lange Nase wächst. Ist es so? Alle Sehnsüchte komplett ausgestillt, oder? Alles gestillt? Keine Sehnsüchte mehr da? Wäre schön, oder? Wisst ihr, was ich heute gelernt habe zu erzählen? Zu sagen, ja, ich habe heute als Christ immer noch Sehnsüchte. Aber ich weiß, bei wem ich meine Sehnsüchte stillen kann. Ich weiß, zu wem ich gehen kann. Und ich habe gelernt, Gott mein Herz so lange hinzuhalten, bis es still und satt ist in ihm. Dein Zeugnis. Kommen wir zum Zeugnis. Du kannst deine persönliche Geschichte in drei Punkte aufteilen, in drei Punkte gliedern. Und zwar einmal, wie sah dein Leben ohne Jesus aus? Zum Zweiten, wie hast du Jesus kennengelernt? Was hast du mit ihm erlebt? Wie ist er dir begegnet? Und das Dritte, was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Diese Gliederung hilft dir, dich nicht zu verhaspeln. Manche Leute fangen an zu erzählen, kommen dann von Adam zu Eva, zu der Auferstehung, gehen dann zurück zu Mose, sind dann am Kreuz, gehen dann wieder zurück zu Abraham und dann gegenüber denkt irgendwie dem schwindelig, wusste er eigentlich. Das heißt, unser Zeugnis ist wichtig, dass es klar gegliedert ist in diese drei Teile. Und benutze sozusagen für jeden Teil zeitlich gesehen circa eine Minute. Berichte davon, wie sah dein Leben ohne Jesus aus? Eine Minute, dann die andere Minute, wie hast du Jesus kennengelernt? Und die dritte Minute, was hat sich in deinem Leben verändert? Eine klare Gliederung hilft dir, dich nicht zu verhaspeln, hilft aber auch deinem Gegenüber zu checken, okay, das macht einigermaßen Sinn, was der da erzählt. Und ich möchte, bevor wir noch gleich ein Zeugnis hören werden von der Doro, noch ganz kurz mit euch anschauen, wie das Paulus gemacht hat, wie Paulus sein Lebenszeugnis weitergegeben hat anhand dieser dreifachen Gliederung. Das Zeugnis des Paulus. Paulus hat bei verschiedenen Gelegenheiten seine Geschichte erzählt, um das Evangelium zu verkündigen. Und in der Apostelgeschichte 26 gibt Paulus, König Agrippa II., ein ganz genaues Zeugnis. Und hier können wir die Elemente wie Aufrichtigkeit, Bereitschaft zum Zeugnis geben und die Wahl des richtigen Zeitpunkts entdecken. Kurzer Hintergrund, was war passiert? Die Juden wollten Paulus über den Statthalter Festus, der im Auftrag des Kaisers herrschte, den Prozess machen. Und Paulus besteht als Römer auf sein römisches Bürgerrecht, nämlich er konnte mit diesem Bürgerrecht vor ein römisches Gericht treten. Dazu war folgendes Prozedere wichtig. Er musste sich erstmal, um sich vor einem römischen Gericht zu verantworten, musste erstmal zu König Agrippa II. Gehen. Das war ein Urenkel des Herodes den Großen. Und dieser König Agrippa II. Hätte dazu ein Schreiben aufsetzen müssen. Und mit diesem offiziellen Schreiben hätte Paulus vor ein römisches Gericht treten können. Und jetzt musste sich Paulus also erstmal vor König Agrippa II. Aufgrund seines Glaubens rechtfertigen und verantworten. Wie hat es Paulus gemacht? Wie ist er vorgegangen? Und ich habe das einfach jetzt so stichpunktartig mit aufgeführt, die ersten zwei seht ihr ja schon. Was hat Paulus gemacht? Paulus wählte den richtigen Zeitpunkt. Mega wichtig. Ist man gegenüber gerade genervt? Hat überhaupt Zeit zuzuhören? Also der wichtige Zeitpunkt spielt eine wichtige Rolle. Paulus sagt in der Apostelgeschichte 26,1, und Agrippa sagt zu Paulus, du hast die Gelegenheit, in eigener Sache zu sprechen. Jetzt ist die Tür offen. Wenn die Tür offen ist, solltest du bereit sein, dein Zeugnis zu geben. Paulus sagt, ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich heute wegen der Anschuldigungen der Juden vor dir rechtfertigen kann. Dann knüpft Paulus dort an, wo seine Zuhörer standen. Und das bedeutet, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache, wo steht mein Gegenüber? Und dort knüpfe ich an. Paulus sagt, denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Streitfragen sehr genau. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Wenn ich vor Inuits in Grönland, denen ich das Evangelium erzähle, ständig Gleichnisse aus dem Dschungel verwende, dann versteht er mich nicht. Also dort anknüpfen, wo die Leute stehen, ganz wichtig. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Paulus berichtet von der Zeit vor seiner Bekehrung. Erinnert euch? Der erste Schritt. Paulus sagt, mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Dabei war Paulus ehrlich. Er sagt, und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Da wird nichts beschönigt, sondern er sagte genau so, wie es war. Und dann zum zweiten Punkt, Paulus erzählte, was er mit Jesus erlebte. Plötzlich sagte er, er umstrahlte mich, als ich auf dem Weg nach Damaskus war, und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Das war seine Begegnung mit Jesus. Und jetzt spricht Paulus über das Leben danach, über die Konsequenz dieser Entscheidung. Denn jede Lebensentscheidung für Christus hat Konsequenzen im positiven Sinne. Paulus sagt, was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Jetzt können wir die 25 Jahre zurückgehen, was Paulus erlebt hat, was er befolgt hat. Und Paulus war dabei kühn und er blieb entspannt. Er sagt, ich bin nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Die Juden hatten das Paulus vorgeworfen. Meine Worte sind wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich in aller Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat, denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Und jetzt bringt Paulus die Frage auf den Punkt. Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihnen, ich weiß es. Und jetzt bekommt Paulus aufgrund seines Zeugnisses ein Resultat. Jetzt sagt Agrippa, 26,28, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Ist es nicht stark? Was für ein starkes Zeugnis. Paulus bekannte sein Lebenszeugnis zu jeder Situation. Und er war derjenige, der wusste, dass der Heilige Geist auf ihn ist und ihn ausgerüstet hat, sein Zeuge zu sein. Und deswegen, und nur deswegen, sagt das Paulus, ich möchte es nochmal vorlesen, was ich ganz am Anfang, eingangs der Predigt erwähnte, aber Gottes Hilfe habe ich erfahren von Anfang an bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei groß und bei klein. Bist du das auch? Zeuge von Jesus bei groß und bei klein? Bei jeder Gelegenheit, die sich dir bietet, wenn Gott dir Türen und Toren dafür öffnet? Eine, die bereit ist, ist die Doro heute Morgen, heute Nachmittag, ist mir doch passiert. Aber das Fettnäpfchen ist doch ein bisschen größer, ist okay. Und zwar habe ich die Doro gefragt, hey Doro, hast du, kannst du mal ein Mikro nehmen? Ich habe sie gefragt, hey Doro, könntest du so einfach ein Zeugnis erzählen, genauso mit dieser Gliederung, hey, wie mein Leben vor Jesus, wie habe ich Jesus erlebt und genau, wie hat sich mein Leben verändert? Und die Doro hat ganz spontan Ja gesagt, weil ich mich total freue. Und schauen wir das mal echt live, wie sowas aussehen kann, okay? So in 3 bis 5 Minuten. Wir haben vorher noch nicht geprobt oder so, aber genau, es ist Premiere jetzt.
Genau, und ich versuche das jetzt mal. Also, ich bin eine von denen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, die erstmal ganz unspektakulär mit Jesus angefangen hat. War jeden Sonntag im Gottesdienst, meine Eltern hatten Aufgaben im Gottesdienst, deshalb war ich auch immer davor und danach noch da und ja, in der Kinderstunde, habe das alles kennengelernt und bin so erstmal meinen Weg mit Jesus gegangen, aber ohne, dass ich eine persönliche Beziehung zu ihm hatte. Und im biblischen Unterricht, so im Teenie-Alter, hatten wir dann die Chance oder die Aufgabe, ein Praktikum in einem Bereich mit anzugehen. Also ich bin in die Kinderstunde gegangen und die Kinderstundenleiterin hatte dann vorher nochmal mit uns, die wir ein Praktikum machen wollten, gesprochen und hat gemeint, ja, was geben wir den Kindern denn jetzt mit? Und naja, so selber halbes Kind noch, war das gar nicht so einfach für uns. Und dann hat sie uns gefragt, okay, wie habt ihr denn Jesus kennengelernt? Und es gab auch, wie Kevin so erzählt hat, ein paar Geschichten, die sehr emotional waren und total schön. Und dann war ich an der Reihe und ich habe gesagt, ich habe mich nie gegen Jesus entschieden. Ich hatte noch nicht so das Gefühl, ach so, ich müsste ja mein Leben auch aktiv ihm geben. Und das war für mich dann total der Tiefschlag, weil sie gesagt hat, ja, es reicht nicht, sich nicht gegen ihn zu entscheiden, sondern du musst dich schon auch für ihn entscheiden. Was total wichtig war für mich. Und dann habe ich eben angefangen, auch mal ja selber mit Jesus zu reden, also zu beten im aktiven Sinne, nicht eben wie zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen, so zum ins Bett gehen. Und habe gemerkt, dass sich was in meinem Herzen tut, dass sich da was verändert. Dann kam die nächste Evangelisation, auch was Bekanntes für mich und nichts Besonderes, ein Pastor, der jeden Abend predigt und jeden Abend auch die Lebensübergabe anfragt. Und ich wusste mittlerweile, ich möchte aktiv den Schritt gehen, aber ich war ein ganz schüchternes Mädchen und wusste ganz genau, wenn die nächste Lebensübergabe wieder ansteht und es darum geht, dann kommt jetzt nach vorne, dass ich das nicht schaffe. Und dann gab es einen Abend, an dem es dann einfach hieß, so wer für sich sagt, er möchte sein Leben Jesus geben, der soll einfach die Hand heben. Und da hat alles in mir gesagt, so jetzt bin ich dran. Und es war total schön zu wissen, dass es auch jetzt richtig ist. Weil gerade wenn man in einem christlichen Elternhaus aufwächst, wenn man das Ganze schon 10.000 Mal gehört hat, woher weiß ich, dass es jetzt für mich dran ist? Und da einfach zu merken, okay, ja, jetzt geht's für mich weiter. Der Schritt war dann auch super. Meine Teenie-Leiterin hat dann mit mir gebetet und ein paar Jahre später habe ich mich dann auch taufen lassen. Dafür war ich dann noch zu jung. Aber so hat dann mein aktiver Schritt mit Jesus begonnen. Und was sich im Endeffekt verändert hat, von außen hat man nicht viel gesehen, weil ich bin weiterhin jeden Sonntag im Gottesdienst, war dann bei der Jugend und bei Freizeiten dabei. Und doch war es so, dass sich zwei Punkte, die ich auf jeden Fall ganz groß schreiben würde, verändert haben. Einmal die Heilsgewissheit. Zu wissen, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass ich errettet bin. Dass egal was kommt, es geht weiter für mich. Wenn das Leben vorbei ist, es ist nicht der Schlussstrich. Und das andere ist der Frieden. Der Frieden im Herzen, dass der souveräne und allmächtige Gott, der alles geschaffen hat, der jeden Menschen kennt, mich sieht. Dass auch wieder, wie Kevin gesagt hat, das ist nicht alles gut im Leben. Ich fliege jetzt nicht durchs Leben, weil ich Jesus mein Leben gegeben habe. Es gibt Herausforderungen. Ich stehe oft vor Bergen und habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und dass ich trotzdem immer wieder den Frieden erleben darf, es abzugeben. Zu sagen, okay Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung, was als nächstes dran ist, aber du weißt es. Du bist für mich da, du wirst den richtigen Schritt mit mir gehen. Und in den Jahren, in denen ich jetzt aktiv mit ihm gehe, habe ich immer wieder diese Basis festigen dürfen, immer wieder erleben dürfen, ja, er ist wirklich da. Er steht zu seinem Wort. Im Rückblick sieht man so viel besser, wie Gott da war und wie er geführt hat. Und dann habe ich auch angefangen, mir aufzuschreiben, da war Gott da, das hat er gemacht, das war seine Hilfe, dass ich in den Zeiten, in denen ich wieder total am Hadern bin, weiß, ja, er hat wirklich durchgetragen und er ist wirklich da.
Doro, vielen herzlichen Dank für deinen Praise Report. Ich finde es einfach total stark und so schreibt Gott Geschichten in unserem Leben und ich glaube, jeder von uns, die meisten von uns, die heute Nachmittag jetzt hier auf der Bühne wären, könnten ein ganz ähnliches Zeugnis erzählen. Ich möchte uns einfach ermutigen, wir möchten uns gegenseitig ermutigen, darin nicht müde zu werden. Zu üben, wie kann ich das Evangelium weitergeben? Zu üben, wie ich meine Lebensgeschichte weitergeben kann. Das ist eine Übung, das ist nichts anderes. Evangelisten sind einfach klar, natürlich ist es auch ein bisschen gabenorientiert, aber mein Glauben zu bezeugen, das ist eine Verantwortung, die wir alle haben. Und ich finde, es gibt ein paar Dinge, die sind nicht schwer. So diese vier Zeichen, könnt ihr euch noch erinnern an diese, auf diesen Schildern? Das Herz, Gott liebt dich, das Getrenntzeichen, dann das Kreuz, genau, und das, genau, das Fragezeichen, ob ich mit Jesus leben will. Das muss ich auf Kasten haben als Christ. Ich meine es gar nicht moralisch, überhaupt nicht. Aber das ist etwas, was das muss kommen, wenn mich jemand nachts anruft, hey, wie ist mit dem Evangelium, das muss irgendwie raus. Und ich bin auch nicht so der geborene Evangelist, aber eins weiß ich kann das Evangelium erzählen. Und wenn mir jemand 5, 6, 7, 8 Minuten seine Zeit widmet, erzähle ich ihm das Evangelium, erzähle ihm, wie er zum Glauben kann, anhand meiner Lebensgeschichte, die Gott mit mir geschrieben hat. Und ich finde so, das ist so vorm Alpha-Kurs das Ding, was wir als Christen einfach echt drauf haben müssen. Und da möchte ich echt total Mut machen, dass wir uns gegenseitig ermuntern, ermutigen und manchmal vielleicht auch ermahnen, dort, wo wir eingeschlafen sind. Und vielleicht haben wir heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit beim Kaffee, uns gegenseitig unsere Lebensgeschichte zu erzählen. Kann ja sein, dass einer Lust bekommen hat und sagt, okay, hier ist sicheres Terrain, die kennen Jesus alle, da fange ich mal an zu erzählen. Wie gesagt, es ist eine reine Übungssache und wenn ich es da nicht übe, werde ich es wahrscheinlich auch nicht weitergeben. Höchstwahrscheinlich. Okay, ihr Lieben, wir sind sozusagen am Ende der Predigt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Mut machen und schiele hier auf unseren Glaskegel, steht vorne drauf VIPs, Very Important Persons, sehr wichtige Personen. Wer ist das? Das sind Leute, die Jesus nicht kennen und wir haben uns vor ein paar Wochen dazu entschieden, dass jeder von uns in der Alpkirche einen Ball bekommt und jeder darf so ein paar VIPs, also Menschen, die Jesus nicht kennen, auf diesen Ball draufschreiben. Wir wollen in jedem Gottesdienst für diese VIPs beten, weil wir glauben, dass Gott auch in ihrem Leben einen Unterschied machen kann und das auch möchte. Wir starten ja Anfang Januar mit dem Alpha-Kurs. Und wie cool wäre es, wenn ein paar von diesen VIPs im Alpha-Kurs mit dabei wären. Und das möchten wir jetzt einfach noch ganz praktisch werden lassen. Wir sind super gut in der Zeit. Und es wäre doch schön, wenn wir einfach noch kurz zusammenstehen, zu dritt und zu viert, und dass wir einfach für diese Menschen beten. Ihr wisst, wer das alles ist. Das kann man namentlich erwähnen oder eben einfach generell für VIPs beten. Lasst uns hier im Gottesdienst auch zusammen für diese Menschen, für diese VIPs einstehen. Wollen wir es noch machen? Sehr gut.